Okay. Also, das Thema ist verbessere die IDE und wir kommen zum Chaos Computer Club Ulm Erfa Chaos Seminar. Worum geht's hier eigentlich? Smalltalk. Es geht im Endeffekt darum, dass ich heute so ein bisschen eine arrogante Person aus der Zukunft spielen werde. Ich komme also aus dem Jahre 2020 ungefähr zu euch und erkläre euch, warum ihr alles falsch macht. Das klingt natürlich ein bisschen traurig für euch, aber das werdet ihr ja sehen, dass es vielleicht Möglichkeiten gibt, dass ihr das ein bisschen verbessert oder so, auf meine Seite kommt oder in die Zukunft gehen werdet. Ja, momentan haben wir Probleme mit unseren Softwareprozessen oder nicht Prozesse unbedingt, sondern eher Software Development im Allgemeinen, wie wir testen, wie wir Code schreiben, wie wir eigentlich das ganze System eigentlich alles handeln. Wenn man mal schaut, dass viele Leute schreiben zum Beispiel ihre Projekte in dem, dass sie einfach nur halt ihren Editor öffnen, ihren Code reinschreiben, speichern, in die Shell reingehen, testen, gucken, ob es debuggt oder es debuggt ja nicht, weil sie halt C oder sonst was coden und keine Ahnung, mit Print-Ifs oder sowas, das Ganze, den ganzen Code voll hauen und dann schauen, ob die Variable sich jetzt da und da und hier verändert und ob sie alles richtig macht. Manuelles Testen ist anstrengend, nicht lustig und stört meiner Meinung nach sehr stark. Zusätzlich dazu gibt es natürlich diesen Edit-Compile-Edit-Zyklus. Du gehst halt, wie gesagt, in deinen Vim rein, editierst es, speicherst. Da ist die ganze Zeit den Compiler immer dir sagen, was man Task und eine Warnung oder sowas. Das muss man hier unbedingt haben. Wie man hier sieht, generell fehlt die Dynamik. Das ist halt ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, dass wir vielleicht Dynamik in das Spiel reinbringen können. Wie gesagt, der ganze Prozess ist nicht lustig. Doch, worum geht es eigentlich beim Programmieren? Also auf meiner Sicht auf jeden Fall, ich bin jetzt mittlerweile wieder Hobbyprogrammierer. War vorher professionell. Und mir geht es darum, Spaß zu haben. Und meiner Meinung nach macht es keinen Spaß, dass ich da sitze und irgendwelche blöden Warnungen hinterher suche und dann irgendwie in meinen und irgendwelche Libraries durchsuchen muss, damit ich die Funktionen finde, die ich brauche. Oder sonstige Dinge. Einfach nur diesen ganzen Schmarrn drumherum oder dieses manuelle Testen und sowas, das ist alles nicht, was mir Spaß macht. Im Endeffekt geht es ja darum, was mir Spaß macht. Developers, Developers, Developers. Das sind wir und uns muss es Spaß machen und wir sind die wichtigsten in dem Softwareprozess. Tim O'Reilly hat mal gesagt, oder er hat es nicht original gesagt, aber er hat gesagt, the future is here, it's just not evenly distributed yet. Und darum geht es, dass wir haben die Technologie, das alles viel, viel besser zu machen. Doch viele nutzen es nicht. Also wenn man mal Tim O'Reillys oder O'Reilly Book oder einen Publisher Verlag fragt, wo zum Beispiel Sprachen wie Ruby und Smalltalk liegen, die liegen im unteren Prozentbereich. Squeak sogar bei 0%, 0,00. Was recht traurig ist, meiner Meinung nach. Ja, das Streben nach Glück. Wenn man jetzt aus einer Ecke kommt wie Java oder andere Sprachen, die es nicht unbedingt, ja, schön sind, meiner Meinung nach, dann sind die nächsten Schritte so irgendwie interpretierte Sprachen wie zum Beispiel Ruby oder Python, weil die haben halt diese gewisse Dynamik, kannst schon ein bisschen was machen und die haben auch sehr viele gute Ideen. Also, es ist echt wunderbare Sprachen, die haben halt ein paar Probleme, aber kann ich vielleicht ein bisschen später adressieren. Was die Ruby-Leute besonders haben, ist, dass sie immer gerne die anderen Programmierer oder die anderen Sprachen anschauen und sagen, meine Fresse, seid ihr Anfänger. Also, wir sitzen hier mit unserem supergeilen, dynamischen, objektorientierten, supergeilen Programmierzeug und schauen halt da, wie die Java-Leute mit ihren Clips rumhampeln und das ist einfach nur für die lächerlich. Weil die sitzen halt in ihrer Interactive Ruby Shell, können Code ausprobieren, können sagen, okay, dieser String mit dieser Methode gibt den Output. Die sitzen halt so ein bisschen live in ihrem Programm. Genau, Ruby. Python ist mit einem IPython, ist auch Interactive Python, es ist circa dieselbe Liga. Ich bin mir immer nicht so sicher, wie das bei der in der Community aussieht. Also ich weiß nur, dass Ruby durch Ruby on Rails sehr viele von diesen etwas jüngeren Leuten angezogen hat, die stark mal Fanboy-mäßig drauf sind und dann...
Inwiefern ist das ein Vorteil, wenn die Programmiersprache erst Shell hat? Ich meine, da kann man ja gleich Shell-Programming machen.
Nee, die Idee ist einfach, dass du... Stell dir vor, du hast ein Programm, das hat eine Methode mit 10 Zeilen, wie auch immer. Und irgendwo da drin ist ein Bug. Zum Beispiel, du sollst irgendwie plus 10 Tage machen, aber irgendwie kommen 10 Stunden drauf oder irgendwie sowas Lächerliches. Dann kannst du halt sagen, okay, drop mich bitte in eine interaktive Shell. Und dann kannst du dynamisch abfragen, wie sieht dieser Status von dem Objekt aus? Wie sieht das aus? Du kannst einfach nur, wie mit GDB, kannst du halt Variablen abfragen, außer dass du zusätzlich auch noch irgendetwas machen kannst. Du kannst einfach die Sprache nehmen, kannst irgendwelche Methoden drauf ausrufen rufen und dann kannst halt gucken, was da so abgeht. Und kannst dann leider nicht den Code gleich fixen. Das ist nämlich schon problematisch. Aber das ist im Endeffekt der Grund. Du kannst recht reingehen und kannst sagen, schau mal, wie sieht's aus? Kann ich jetzt vielleicht das Problem vielleicht fixen? Weil ich weiß, dass, oh, stimmt, hier muss ich ja noch irgendwie ein To-Int oder sowas casten, damit das halt funktioniert. Ja. Wer macht das besser? Wie ihr wahrscheinlich raten könntet, macht Smalltalk das viel besser. Weil Smalltalk hat nicht diese Limitierung, dass, ups, wir sind jetzt in unserer interaktiven Shell. Wir können ein bisschen rumprobieren, sondern wir können den Code angucken und im selben Augenblick editieren, speichern, neu kompilieren, alles in einem Knopfdruck. Und dann kannst du halt sagen, okay, dann restarten wir halt unseren ganzen Trace, unseren Backtrace. Können wir aber sagen, okay, wir springen zurück, restart und Problem ist gelöst. Dasselbe macht Lisp auch, also Common Lisp in dem Fall. Die haben auch ein sehr geiles System, wo du, wenn Exceptions aufgerufen werden, die du nicht explizit handelst in einem Code, wird halt eine kleine Pop-up aufgeworfen. Also es ist natürlich kein richtiges Pop-up, aber du kriegst halt solche Actions. Du kannst auswählen, okay, ich möchte jetzt sonstige Restarts ausführen. Ich möchte jetzt zum Beispiel sagen, okay, führe nochmal dasselbe aus, indem du aber ein Level hochspringst und dann wieder runter springst, weil ich in dem Moment schon den Code irgendwo anders editiert habe. Als ich Lisp gesagt habe, meine ich auch Emacs. Emacs Lisp, macht das eigentlich besser, weil du lebst in einem Live-Image. Du lebst in einem Live-Image und kannst da reingehen und kannst sonstige Methoden verändern. Du hast einen Status der Welt in deinem Image und den kannst du x-beliebig verändern. Das Einzige, was du bei Emacs Lisp nicht machen kannst, du kannst nicht, das ist eine Limitierung von dem ganzen System, weil stell dir vor, ihr setzt eine ganz komplexe Datenstruktur auf irgendwie was ganz Komplexes und dann denkt ihr, oh shit, wir müssen jetzt aber in diesem kleinen komplexen Ding oder in diesem großen komplexen Ding müssen eine kleine Sache ändern. Man könnte natürlich den ganzen Code copy-pasten, die kleine Sache ändern und wieder ausführen, aber das ist jetzt nicht so angenehm, weil das halt Copy-Paste, dann musst du halt so viel Code anschauen und dann editieren und dann wieder ausführen. Aber es macht das auf jeden Fall schon besser als Ruby oder Python, weil einfach nur Emacs ist halt gleichzeitig auch noch ein Editor oder Environment. Du kannst also gleich sagen, okay, wie sieht die Hilfefunktion aus zu der Funktion? Wie sieht der momentane Status aus der Variable? Du kannst interaktiv wirklich alles machen, was das Herz begehrt. Wie ihr gesagt habt, das war nicht ganz so weit. Das Streben nach Glück continued. Lisp oder Smalltalk ist sozusagen der Vorreiter. Wenn man schaut, wann Smalltalk erfunden wurde, das ist schon einige Jahre her, so circa 30. Okay. Der letzte Standard, den wir haben, der ist Smalltalk 80. Das Ding wurde, glaube ich, 79 oder sowas fertig gemacht und dann haben sie sich gesagt, okay, das passt. Aber jetzt sind wir fertig. Ich kann vielleicht mal kurz die Timeline hier aufmalen. 68, das ist so die Hippie-Zeit. Und dann bei 80 wurden sie ein bisschen seriöser. Ab hier hat sich eigentlich nichts mehr in der Smalltalk-Definition eigentlich verändert, weil Smalltalk fertig war. Und das ist gar nicht, also Smalltalk per Definition, per Sprache nicht fertig. Klassen und sonstige Dinge drumherum wurden immer noch weiter verändert. Aber ab hier haben sie ja gesagt, okay, Schluss mit lustig. Wir ändern nichts mehr an der Sprache. Die Sprache ist jetzt fest definiert. Und dann gehen wir trotzdem weiter bis, ja, was haben wir jetzt, 2007 oder so?
8,
okay. Und ungefähr hier, das ist in 96, wurde das Squeak-Projekt gegründet von Alan Kay, demselben Gründer der Smalltalk-Sprache und der auch die Definition von Objektorientiertheit ausgesprochen hat. Also, das Lustige an dem Squeak ist eigentlich, die haben an einigen Stellen noch Code drin, der 1980 geschrieben wurde, was ziemlich bewundernswert ist, wenn man mal schaut. Was so Ruby und so, das sind Sprachen, die sind der Kindergarten, also vom Alter her. Und was Smalltalk lustigerweise auch alles pioniert hat, waren Sachen wie Unit-Tests, agile Softwareentwicklung. Metaprogramming ist ganz, ganz groß bei Smalltalk, weil die Syntax einfach so klein ist, so uniform. Und deswegen kannst du halt alles, ja, du kannst eigentlich den AST, also den Abstract Syntax Tree, kannst du x-beliebig modifizieren. Und du musst eigentlich nicht mal sogar in den AST runterdroppen, sondern kannst es eigentlich in der Syntaxsprache selbst machen. Was ziemlich cool ist, weil also Ruby und so können das nicht. Also, ja okay, das ist eine Lüge. Ignoriert das. Also Ruby kann das auch, nur nicht unbedingt auf demselben Niveau wie Smalltalk. Einfach nur darum, weil die Ruby-Implementation ist in C geschrieben. Also die momentan aktuelle Ruby-Implementation ist in C geschrieben, wobei Smalltalk komplett in Smalltalk geschrieben ist. Es gibt einen kleinen C-Kern, wo die VM drauf läuft und alles weitere ist eigentlich in Smalltalk selbst geschrieben. Da gibt es einen schönen Begriff, der nennt sich Turtles all the way down. Das heißt wirklich, du gehst Levels runter und du hast am Ende kein C-Zeug, das du nicht anfassen kannst, sondern alles ist Smalltalk. Was hat Smalltalk gemein mit Lisp? Uniforme Syntax, wie ich gesagt habe. Lisp ist da Vorreiter. Der sehr gute Development Support mit dieser kompletten IDE. Du lebst in deinem Environment. Im Endeffekt startest du eigentlich nur, hier ist euer Bildschirm. Dann startet ihr eine virtuelle Maschine. Das ist dann Squeak. Und diese virtuelle Maschine hat Live-Objekte und all sowas. Es ist überhaupt nicht filebasiert. Keine Dateien, nix. Du editierst Klassen live, während du in dem System drin sitzt. Du sagst jetzt okay, zum Beispiel, die String-Klasse soll jetzt neue Methode haben, die sagt, keine Ahnung, bei jedem Input sagt der Hello World, keine Ahnung, ist vollkommen wurscht. Auf jeden Fall, das macht man live im Image, kann dann das Image einfach speichern, zumachen und nach einer Woche wieder öffnen und bist am selben Stand wie vorher. Wenn jemand das Programm Screen kennt, das ist im selben Stil Screen, du kannst dich detachen, also runter von der Konsole und später wieder rauf. Außer bei Screen kannst du nicht den Status speichern. Du musst also immer eine konstante Live-Version irgendwo laufen haben. Und Smalltalk ist einfach nur speicherbar. Suspend, Resume, so wie man halt virtuelle Maschine vom normalen Desktop-Gebrauch her kennt. Nein. Du hast im Endeffekt nur deine VM. Eine VM ist plattformspezifisch. Du hast zum Beispiel Windows, Linux, macOS und hast halt das Image oben drauf. Und das ist dann plattformübergreifend gleich. Also du hast halt ein Abstraktionslevel über all drei Plattformen. Die teilen sich halt nur das Image, was halt auf allen dreien laufen würde. Und das kannst du halt verschieben, wie du möchtest. Du kannst dann sagen, okay, ich schreibe meinen Code auf Linux, möchte ihn aber auf dem Windows-Server deployen, egal wie abstrakt das klingt. Aber das kannst du machen. Und das ist auch einer der riesengroßen Vorteile, wenn man mal schaut, wie viele Probleme Ruby mit Deployment hat. Wenn halt jemand hier seine CMS-Webseite schreibt in Ruby on Rails, gibt es schon ziemlich Stress, wenn man das irgendwo auf dem Shared Hoster oder so legen möchte. Einfach nur, weil der Support einfach komplett fehlt für diese ganzen Deployment-Zeug. Und das hast du einfach nicht bei Smalltalk. Oder bei
Java.
Das geht wirklich, ja. Also, stell dir vor, ich mache ein Copy auf eine andere Maschine, der sagt, okay, virtuelle Maschine, starte das Image, headless, also ohne, dass du irgendwie grafische Display machst, und läuft alles weiter wie vorher. Du kannst einen Port offen lassen, zum Beispiel einen Webserver, der läuft sofort, wenn die virtuelle Maschine fertig ist, geladen, was recht instantiös ist, dann ist es fertig. So schnell hast du deployed.
Wie viele
Fünf, weiß ich nicht. Shared-Hoster haben da generell ein Problem mit. Also deswegen gibt es halt ein paar Leute, die halt ein bisschen Foot streuen, die halt sagen, nein, ihr müsst jetzt unser Root-Server kaufen, weil Shared-Hosting mit Ruby geht einfach nicht. Deswegen, das ist, bei denen ist es echt ein Problem. Ich weiß nicht, bei Python müsste das ein bisschen besser aussehen, wegen Mod-Python. Aber ansonsten, das ist recht ungünstig. Oh, da habe ich den Titel ein bisschen ver... Egal. Das ist, soll eigentlich Smalltalk Syntax-Information heißen. Es gibt in der Smalltalk-Welt gibt's Sachen, die jetzt nicht da draufstehen. Warte mal, ich nehme mal ganz kurz. Ah, okay, machen wir die erst. Smalltalk ist pure Objektorientiertheit und diesmal stimmt es sogar. Also keine Lügerei wie bei anderen Sprachen, die das behaupten, dass sie objektorientiert haben. Objektorientiert sind einfach nur aus dem Grund, weil die Person, die Objektorientiertheit erfunden hat, hat Smalltalk geschrieben. Deswegen können die gar nicht stimmen. Was sehr lustig ist, es gibt fast keine Syntax. Also wenn man mal schaut, wenn man zurückgeht hier, bei den Pseudo-Variablen, das sind auch die reservierten Keywords, da sieht man kein if, da sieht man kein else, da sieht man gar nichts. Das gibt's einfach nicht. Das ist alles über Methoden in der Sprache selbst geschrieben. Also du hast wirklich nichts, was, also außer diesen 6, also hier ist immer noch dieses Kontext, außer dieses Kontext ist es, gibt es echt nur die 6 Stück. Ja, gehen wir mal kurz wieder vorne. Die Sprache hat Single Inheritance, das heißt, du kannst halt immer nur die Tochter oder der Sohn von einer anderen Klasse sein, also nur einer. Großer Punkt ist, wie gesagt, Metaprogrammieren und Reflexion. Du kannst zur Laufzeit dich selber inspizieren und Reflexion ist halt mit Metaprogrammierung halt, gehört halt zusammen. Die Sprache ist dynamisch typisiert, muss also nicht sagen, hier, wie auch immer. Encapsulation ist halt wie im objektorientierten Konzept gegeben. Du hast Methoden, sind alle public. Das ist nicht unbedingt, was überall so ist. Und die einzige Möglichkeit, mit einem Objekt zu sprechen, ist halt, indem du ihn fragst. Also das kennt man aus anderen Sprachen. Und es gibt im offiziellen Smalltalk, also in der offiziellen Programmiererei, gibt es keinen Weg, die andere Sprache nach den internen Variablen zu fragen. Natürlich muss es Möglichkeiten geben, weil ansonsten hast du halt Probleme, wenn du einen Debugger implementieren möchtest. Wenn du nicht sehen kannst, wie der Status von einem Objekt ist, kannst du halt keinen Debugger schreiben. Instanzvariablen sind privat, gehört zu dem Methodenzeug. Alle Sachen sind Call by Reference, das ist also nur Pointer. Hast keinen Call by Value, was natürlich auch wieder ein bisschen Platz spart. Garbage Collecting, das heißt kein Manual Memory Management, du musst nichts machen. natürlich, wie gesagt, eine virtuelle Maschine und inkrementelle Kompilierung, was auch sehr anders ist als von anderen Sprachen, weil normalerweise kennt man das so, dass man halt ein Java-Projekt schreibt, man hat dann 10 Dateien, wie auch immer, und dann baut man das ganze, ganze Projekt und hat dann am Ende halt seine ausführbare Java-Byte-Compiled-File. Smalltalk macht das aber anders, und zwar in dem Augenblick, wenn du fertig bist, mit deiner Methode zu schreiben und du Save drückst, wird die Methode kompiliert zu Bytecode und dann ist es eigentlich fertig. Das heißt also, du hast nicht diesen großen, du musst halt nicht alles auf einmal kompilieren, sondern es wird halt inkrementell, immer wenn du eine Änderung machst, wird das ganze Zeug zu Bytecode kompiliert und du hast es im Endeffekt im Image drin liegen. Wie gesagt, du hast in der Squeak-Version, die ich habe, da sind noch Klassen und Objekte und Methoden drin, die sind von 1980. Also, das muss man sich mal vorstellen. Da sind Live-Objekte, die schon mehr als 20 Jahre einfach da rumliegen und ihre Arbeit verrichten. Ja. Smalltalk-Syntax. Es gibt drei Arten von... Drei Arten von Methoden, die man senden kann, oder Nachrichten im Endeffekt. Stell dir vor, wir haben eine Klasse, oder wir haben eine Instanz, nennt sich Dog, einfach nur, weil das lustig ist. Und wenn du mit der jetzt reden möchtest, ist die einzige Möglichkeit natürlich, mit einer Methode zu senden. Zum Beispiel kann man jetzt eine Methode senden, Class, und würde zum Beispiel zurückbekommen, Dog ist Klasse Hund, oder was auch immer man jetzt meint, Animal vielleicht, oder sowas. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel einer Unair-Nachricht. Das heißt einfach nur, du hast keine Parameter. Dann gibt es Binär. Binär sind Sachen wie 3 plus 4 ist binär. Das heißt, du hast halt deine Methode plus, nimm mal ein Parameter, ergo ist sie binär. Und hast du lustigerweise, was ich sehr, sehr cool finde, sind die Schlüsselmethoden. Du hast, nehmen wir mal ein sehr cooles Beispiel, einfach nur, obwohl, warte mal kurz vielleicht. Nee, okay. Ich musste eher an die Tafel, gut. Noch ein bisschen höher. Nehmen wir das Beispiel, wir haben hier unsere Pseudovariable true. Auf die senden wir dann if true, dann kommt ein Kolon, dann kommt unser Block, so sehen übrigens Blöcke aus, wo zum Beispiel drin steht yay. Und dann kommt wieder der zweite Teil unserer Methode, der nennt sich dann if false. Und dann machen wir halt hier ein Nay. Und in dem Fall, so werden Conditionals in Smalltalk gemacht. Du hast einen Receiver, der in dem Fall halt die Pseudo-Variable true ist. Und wenn if true und if false auf true treffen, dann führt er halt den Block aus von if true. Wenn dasselbe halt bei false passiert, führt er halt den Block für false aus. Das kann man jetzt am besten auch gleich live demonstrieren in der Umgebung an sich. Okay. Das ist also Squeak Smalltalk. Hier haben wir unseren Workspace. Wie bitte? Workspace ist im Endeffekt ein kleiner Scratch-Buffer, wo man halt, oder ein kleines Notizblock, wo man halt ein paar Sachen schreiben kann, evaluieren kann und sowas. Und Transcript ist im Endeffekt so ein kleines Log-Fenster, das sieht halt, wenn du halt irgendwelche Objekte oder so hast, die ein bisschen Sachen locken, kannst du es halt nach Transcript senden und kannst halt einen schönen Log-File haben davon. Ich wollte jetzt... Jein. Also in Smalltalk kannst du an jeder Stelle, wo Text steht, kannst du evaluieren. Du kannst im Endeffekt, machen wir mal ein Beispiel. Jetzt haben wir hier True stehen. Was das Workspace natürlich in dem Fall hat, ist halt Syntax-Highlighting. Das hat das Transcript nicht. Ich könnte jetzt aber meinen Klick hier machen. Moment. Und habe jetzt hier ein Printed. Und Printed heißt einfach nur im Endeffekt, führe dieses Objekt aus. Dann kommst du halt in True zurück. Jetzt kannst du da drauf wieder ein Inspect machen. Und kannst sehen, okay, das gehört also zur Klasse True, wie man hier oben sieht. Alle Instanzvariablen sind True. Und Self ist auch True. Weil das, wie gesagt, das ist diese Pseudo-Variable, die kann nur das sein. Ja. Also im Endeffekt, ja, du kannst überall dein Code schreiben und ihn halt in dem Moment halt auch evaluieren. Nur der Workspace ist halt in dieser Version so getuned, dass du halt Syntax-Kolorierung und sowas hast. Deswegen, Workspace ist schon da wo ich es schreiben würde. Okay, ich wollte jetzt natürlich if true zeigen. Gehen wir mal auf die. Und jetzt wollte ich zeigen, wie das aussieht mit. Das Coole an Smalltalk ist ja, wie ich gesagt habe, du hast halt Live-Objekte. Auch der ganze Code für all das Zeug, was in dem System liegt, ist für dich zugänglich. Ich gehe jetzt hier rauf, auf Boolean, klicke drauf und sage More, Browse to it. Jetzt öffnet er den Syntax-Browser, das ist da, wo du im Endeffekt deinen Code schreibst. Hat jetzt die boolsche Klasse geöffnet. Ich erkläre mal kurz. Hier seht ihr, das sind die Kategorien. Das ist nicht Smalltalk-Syntax, überhaupt nicht. Das ist einfach nur, damit es für den Browser oder für dich am Ende vergleichbar ist, zu kategorisieren, was ist. Hier hat man dann seine Klassenhierarchie. Hier sieht man halt, Boolean ist ein Tochterobjekt oder Tochterklasse von Objekt. Gehen wir auf True, was wollten wir von vorhin? Und hier haben wir dann die Klasse ifFalse und ifTrue. Und wie ihr seht, wir sind jetzt in der True-Klasse und wenn ifFalse ist, dann füllt er nil aus. Was halt hier heißen würde, dass er das einfach nicht ausrufen, er wird einfach nur nil zurückgeben, er würde den Block nicht ausführen, den er bekommen hat, weil er sieht, wenn man hier schaut, oder? Bekommt halt hier den Block zugewiesen, aber er returnt ihn nicht. Und das kleine Ding da nach oben, das ist auf der englischen Tastatur ein Caret, also ein Hütchen. Hat dann eine eigene Art von Syntax, aber das ist okay, wenn man halt das ganze System sowieso im Browser schreibt, deswegen ist es ziemlich egal, wie das im Endeffekt aussieht. Und das finde ich recht cool gemacht von denen. Also du hast halt wirklich diese Methoden, die halt die werden halt in Boolean definiert. Dieses if true, if false, if true in beiden Varianten. Und wie man hier sieht, Subclass Responsibility. Das heißt, er delegiert oder gibt im Endeffekt eigentlich nur eine Meldung zurück, dass diese Methode ist unter mir, also in der Form meiner Tochter- oder Sohn-Klasse, implementiert. Das heißt, wenn du auf ein True-Objekt ein if-false sendest, kommt ein nil zurück. Der Block wird nicht ausgeführt. Wie bitte? Er nimmt einfach nur den Block, den er bekommen hat und führt das Value obendrauf aus. Das heißt, Blocks sind im Endeffekt nur kleine anonyme Methoden, die nicht ausgeführt werden, sobald, also bis kein Value darauf gesendet wird. Und das ist im Endeffekt das. Deswegen, hier sieht man halt im if-true, wenn Value draufkommt, dann führst du den Blocken aus. Man könnte jetzt hier, keine Ahnung, 10 Zeilen reinschreiben, wenn man das möchte, und es würde nicht ausgeführt werden, weil das halt auf dem false gesendet wird. Value ist einfach nur die Methode, die auf den Block gesendet wird, die dann den Wert zurück gibt. Also im Endeffekt einfach nur dieses Sugar-Zeug. Ja, also könnte man sogar klicken. Dann kann man hier auf Implementations of. Ne, kann man nicht. Okay, das ist natürlich jetzt schlecht. Auf jeden Fall, es gibt von diesen Values 4 Stück. Also du hast, wenn man Ruby kennt, dann kennt man ja dieses Problem, dass du halt du hast halt deine Parameter, die kannst du halt komma-separiert wie in Python oder so angeben und das mochten sie halt hier nicht. Deswegen haben sie dieses if-true-keyword-basierte Zeug gemacht. Also die haben die das früher gemacht, bevor Ruby überhaupt existierte. Aber an der Stelle haben die halt dasselbe Problem. Die können halt nicht endlos viele von diesen Keywords dranhängen, sondern die haben halt nur dieses Value, Colon Value, das heißt, du kannst maximal 4 Values übergeben und auch 4 Values rausbekommen. Alles andere musst du dann mit irgendwelchen Arrays oder Dictionaries oder so rausziehen. Wir können einfach mal irgendwie ein bisschen was schreiben und dann schauen, wieso das hier funktioniert. Ich habe vorher erwähnt, dass Smalltalk Pionier war bei Unit-Tests und agile Software-Prozessen. Und hier ist das ganze Smalltalk-Image einmal per Test abgebildet. Also du hast, Entschuldigung, du hast hier ja, eine ganze Reihe von Tests, die dann wie in J-Unit, wenn man das vielleicht kennt, J-Unit oder R-Unit oder sonstigen Unit-Implementierungen ausgeführt werden. Könntest du mal laufen lassen hier vielleicht? 12 Tests wurden gerannt und 12 davon haben funktioniert, deswegen gibt es ja grün. Wenn jetzt einer davon nicht funktionieren würde, das machen wir einfach mal. Schreiben wir mal. Ich muss irgendwo noch hier. Okay, machen wir eine neue Klasse. Ich habe jetzt einfach nur Ctrl-S gedrückt, das heißt Accept. Jetzt hat er mir schon die Klasse BennyCCC in der Kategorie Web. Das ist aber ziemlich irrelevant, weil das einfach nicht interessant ist für die Sprache, es ist nur für den Browser interessant. Und jetzt könnte ich in dem BennyCCC zum Beispiel... wir machen das einmal komplett richtig. Wir machen erst den Test, erst den Code schreiben und dann schreiben wir das Zeug. Moment. Das machen wir normalerweise eine Test Case Subclass mit dem Namen Web. Test Web. Speichern die. Die müsste jetzt auch hier unten auftauchen. Das habe ich irgendwie zu viel ausgeführt. So. Testweb hat momentan 0 Tests, aber das ändert sich gleich. Jetzt gehen wir hier rein, klicken auf irgendwo rein. Also hier sind die sogenannten Protokolle. Protokolle sind wie Kategorien, einfach nur wieder kleine Gruppierungen von Methoden, damit das für dich einfacher ist, am Ende zu sehen, was zu was gehört. Öffnen wir als Beispiel mal die String-Klasse und schauen, wie das bei denen so aussieht. Collection-Tests, Text, String-Tests. Und hier sieht man zum Beispiel Initialize, Release, Testing, Tokenizing, Tests für Accessing. Converting wird zum Beispiel, und wer jetzt zum Beispiel dieses XUnit-Framework kennt, der sieht halt, dass hier Self-Assert, wenn du halt den String übergibst, dann cuttet er halt irgendwie alles ab und macht daraus einen Integer, der so aussieht. Wenn du ihm einen String übergibst, der überhaupt keine Zahl beinhaltet, dann kommt halt nil raus. Und ja, das ist einfach nur im Endeffekt der Test, damit du sicher gehen kannst, dass deine Methode auch funktioniert. Was halt ziemlich sinnvoll ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin involviert, aber ich habe jetzt neulich... wo wir gerade von Ruby oder von Ruby gesprochen hatten, gibt es eine Ruby-Implementierung, die darauf aus ist, circa Smalltalk ein bisschen zu emulieren. Und zwar wollen sie Ruby in Ruby schreiben. Also weil momentan ist es halt so, es gibt eine JRuby, das ist Java Ruby, das ist halt Ruby implementiert in Java. Dann gibt es halt Iron Ruby, Ruby implementiert in C Sharp. Dann gibt es MRI, das ist der Mats Ruby Interpreter, das ist der in C geschrieben ist. Mit 120.000 Zeilen Code, nur C, keine einzige Zeile Ruby. Und da sie gesehen haben, was Smalltalk so macht, mit alle Smalltalk, haben sie gesagt, okay, das versuchen wir auch und schreiben jetzt so viel wie es geht Ruby in Ruby. Und die führen denselben Weg, die spezifizieren alles, was sie machen, spezifizieren sie in solchen Testcases. Deswegen können sie sich sicher sein, sobald sie einen Commit gemacht haben, wenn sie ihre Revisionskontrolle updaten und sagen, okay, ich habe jetzt eine neue Methode oder ich habe jetzt hier ein bisschen rumgeforscht, werden halt die ganzen Tests, die halt hier definiert sind, durchgelaufen und können halt sehen, okay, ich meine, meine Änderung hat nichts bewirkt. Also hat nichts kaputt gemacht. Und das ist halt schon, das gibt halt einen so ein Gefühl von, oh, schön. Deswegen, und das ist halt, die wurden halt alle inspiriert von Smalltalk, weil Smalltalk das halt pioniert hat.
Da gibt es
Ja? Ja, natürlich, aber keine Tests. Also, es ist halt das Problem mit, wenn du halt so eine, du kannst das natürlich koppeln mit einer Code-Coverage-Metrik, wo du dann sehen kannst, okay, meine Tests decken vielleicht 90% von meinem Code ab. Da kannst du schon ziemlich sicher sein, dass du hast schon ein besseres Gefühl, als wenn du nichts testest, als wenn du manuell testest. Weil manuell testen ist im Endeffekt ja, mache ich das heute oder, ja. Oder meine kleine Änderung, die ich gemacht habe, die macht ja sowieso nichts kaputt. Deswegen, warum soll ich testen? Ja? Ja gut, im Endeffekt, mir geht es darum, dass Smalltalk ja von hier kommt und diesen Zeitalter, die haben es halt pioniert. Die waren halt die ersten, die sind im Endeffekt, also alle Unit-Test-Frameworks, die halt irgendwie X-Unit oder sonst wie heißen, haben das S-Unit, das was wir haben hier, irgendwo müsste das auch stehen, das Smalltalk-Unit-Framework genommen und haben es halt adaptiert auf ihre Sprache. Die haben es also nur pioniert. Plus natürlich, dass du einfach diesen Benefit hast, dass du es halt alles in einem System hast. Also normalerweise, ich kenne das so, dass Leute, die haben halt, machen wir mal kurz wieder ein bisschen Malerei, warum nicht? Lalalala. Also ich mache das immer so gerne Kontrasten mit Leuten, die halt gar nicht testen oder irgendwie mit Vim ihren Code schreiben, dann reingehen und ja, okay, von Hand halt testen, ob das irgendwie alles läuft. Die machen halt irgendwie einen Input, erwarten sonst wie Sachen. Und wenn du halt da Autotests hast oder irgendwelche Sachen, die halt automatisch im Hintergrund laufen, gibt es halt Leute, die haben halt, stell dir vor, das ist euer Desktop, die haben halt ihr Editierfenster auf, vielleicht haben sie hier Dokumentation oder Tests vielleicht offen und haben sie hier noch ein Fenster, wo halt die Autotests laufen. Das heißt, jedes Mal, wenn du irgendeine Änderung machst in deinem Codefenster und irgendwie speicherst, neue Methode speicherst, laufen komplett alle deine Tests nochmal durch und du kannst dir wirklich 100% die ganze Zeit sicher sein, dass du nichts kaputt machst. Also das ist im Endeffekt einfach nur... Wie bitte? Ja gut, ich meine, du kannst natürlich... Oh, ich habe jetzt aus Versehen... worauf möchtest du hinaus? Ja, natürlich. Ich meine, wenn du scheiß Code schreibst, bist du auch ein schlechter Programmierer. Gut, das ist ja kein Argument für nichts. Also. Klar. Und es gibt natürlich, was ich halt meine, ist, kein Test ist ja wohl schlechter als ein Test zu haben, oder? Genau. Nee, natürlich sind nicht alle heimelt. Es ist aber einfach nur, es gibt dir halt ein Gefühl, dass du hast, sagen wir mal so, du hast 15.000 Tests. Du machst Änderungen und du kannst sicher sein, dass 15.000 von diesen Tests noch laufen. Du kannst ziemlich sicher sein, dass du nichts kaputt gemacht hast. Du kannst natürlich nicht 100% sicher sein, das kannst du nie. Aber es gibt dir halt ein anderes Gefühl, als wenn du einfach nur blind drauf los machst und dann schauen wir mal. Wie hängst du den Test an den Test? Mach mal. Ja. Gut, dann sind wir hier in unserem Testbrowser oder in unserem Systembrowser. Dann nehmen wir das jetzt... Wie nennen wir denn unsere... Was wollen wir denn testen? Okay. Ja. Ne, warte mal. Moment. Self... Hello. Assert. Jetzt sagt er mir natürlich, dass, was man auch nicht aus normalerweise kennt von so Editoren oder sowas, sagt er dir halt in dem Augenblick, dass bist du sicher, dass du Hello World nennen möchtest, weil es gibt keine Methode, die Hello World heißt. Und sagt dir halt alle möglichen Alternativen an, die man vielleicht haben möchte. Aber wir sind sicher, wir wollen Hello World haben. Jetzt gehen wir... Jetzt habe ich natürlich den ganzen Scheiß falsch geschrieben. Moment, machen wir das mal um hier. Nehmen wir das Web. Und jetzt unsere Methode, wie habe ich sie gerade eben genannt? Hello World. Web, also links ist einfach nur die Kategorie. Das ist, soll man eigentlich im Endeffekt nur kann man ignorieren. Es geht einfach nur darum, dass. Das kann es auch. Also man kann das nennen, wie man möchte. Ist im Endeffekt nur, damit du es leichter hast. Also ich kann. Das ist jetzt auch ein schlechtes Beispiel, weil das halt.
Ich frage mich halt, du hast gerade Wert drauf gelegt, dass es jetzt falsch heißt und dass es Web heißen muss. Und ich frage dich, warum.
Es ist einfach nur Konvention. Also du hast halt. Normalerweise hast du deine Klasse, die heißt halt Web. Und wenn du eine Test-Suite oder sowas dazu hast, dann nennst du sie halt Test-Web. Genauso wie wenn du eine Methode hast, die halt Hello World heißt, nennst du die Testmethode Test Hello World.
Ja, aber gerade vorher wolltest du deine Klasse doch noch BDCC nennen. Und warum jetzt nicht mehr?
Weil ich gerade eben nur zeigen wollte, wie man Code schreibt. Und jetzt habe ich gedacht, zeige ich auch gleichzeitig auch noch, wie man einen Test schreibt.
Die Klasse BDCC kann man nicht testen, oder?
Doch, kann man auch. Also wir können jetzt natürlich auch einen Test machen, der Test BDCC heißt. Ich dachte halt nur gerade, weil ich den Test schon teste. Also mir ist egal, wie du möchtest.
Mir ist auch egal.
Es ging mir halt um die Konvention. Wir löschen einfach Test Benny, ist okay. Ja. So, jetzt haben wir unser Werkzeug wieder hier. Dann müssen wir jetzt halt unsere Klasse oder unsere Methode nennen. Hello World. Und die gibt, die returnt halt ein Hello World. So. Jetzt können wir hier in unser Workspace gehen und kurz mal testen, ob es auch stimmt. Nehmen wir mal unseren Foo. Das ist der Assignment. Wie heißt denn das Assignment? Genau, Assignment Operator. Und dann machen wir jetzt ein Hello World. Machen wir ein Web New, weil die Klasse halt Web heißt. Dann geben wir uns jetzt zurück. Okay, wir haben jetzt hier ein. So, jetzt nochmal. Ich habe jetzt das Ding inspiziert. Jetzt kommen wir zurück. Okay, wir haben jetzt eine Instanz der Klasse Web. Die hat jetzt nichts, weil wir noch nichts drauf. Wir haben jetzt nichts mit. Also es gibt halt, wie in anderen Sprachen auch, gibt es halt immer diese Initialize, wenn man eine neue Klasse definiert, die dann halt irgendwie Sachen macht. Also ich weiß nicht, was jetzt ein gutes Beispiel wäre dafür, dass man. Stell dir vor, wir haben einen Webserver implementiert und die Klasse heißt halt Webserver. Und wenn man halt einen Webserver neu macht, dann schaut er halt, gibt es denn schon einen Webserver? Zum Beispiel, und wenn nicht, dann startet er halt einen Webserver. Und das macht diese New-Klasse halt. Momentan ist sie halt bei uns noch total leer, weil wir nichts gemacht haben. Es geht einfach nur darum, zu testen, ob unsere Hello World-Methode funktioniert. Jetzt müsste unser Foo müsste jetzt auf Hello World antworten und antwortet mit Hello World. Jetzt gehen wir unseren Testrunner rein. Testweb. Okay, jetzt hat er gesagt, der Test fehlt. Failed. Jetzt kommt unser Pre-Debugger auf und dann schauen wir mal. Okay, hier haben wir den Backtrace. Und dann sehen wir, dass das nicht understand Hello World. Und das liegt höchstwahrscheinlich daran, weil ich Self aufgerufen habe und Self. Wie bitte? Ah, okay. Danke. So, jetzt speichern wir. Jetzt können wir einen Restart machen. Und haben immer noch einen Failure. Machen wir nochmal zu. Ich fülle das nochmal aus. Message understood. Okay, debuggen wir nochmal. Also, Moment, also dann gibt es hier noch diese lokalen Variablen, nehmen wir mal wieder bla, bla, gleich web new, Punkt, self assert, eigentlich bla assert, ich bin außen durch den Wind. Assert Hello World. Das können wir alles jetzt löschen. Speichern wir. Jetzt können wir einen Reset normalerweise machen. Proceed. Proceed for truth. Okay, sorry. Okay, es geht darum, dass du halt ein Assert machst halt immer nur auf eine boolschen Wert und ich habe momentan nichts. Mein Test gibt halt keinen boolschen Wert zurück. Deswegen muss ich sagen, Assert self assert bla hello world gleich hello world. So, speichern wir. Jetzt gehen wir zurück. Restart. Proceed. Jetzt wird's grün, endlich. Keine Cycle? Ja, mein Argument war einfach nur, dass du halt, bist halt live im Image, du kannst halt live, wie du gesehen hast, habe ich den Code halt im Debugger geändert. Das. Ja, gut, das ist halt die IDE-Lösung. Nur die Idee ist halt im Endeffekt, dass du. Weißt du auch, wie Java das macht?
Die JVM, sozusagen, das macht dann im Prinzip, der JIT hat ja eh Kontrolle drüber, was tatsächlich ausgeführt wird, beispielsweise der Bytecode-Interpreter. Und da kann man also Methoden on the fly austauschen und er merkt sich sozusagen, wo er war und anhand der Marker, der muss also die IDE oder der Debugger muss zusammenspielen.
Aber ist es nicht. Aber ist es nicht so, dass. Redest du das von Eclipse oder redest du das irgendwie von einem anderen Zeug? Weil Eclipse hat ja normalerweise keinen.
Ich rede von Java. Die Java JVM bietet ja. Das in ihr Schnittstelle an und Eclipse ist eigentlich die Idee mit dem Bagger, die das nutzen kann. Aber das kannst du mit der Idee von SAM, mit NetWings kannst du das auch machen.
Achso, okay. Ich kannte halt immer nur, dass Eclipse halt ihn selbst. Ich kann es halt nur so, dass das Java Eclipse kommt ja im Endeffekt von Visual Age, heißt es glaube ich. Das ist, war eine Smalltalk virtuelle Maschine von IBM. Und die haben im Endeffekt Java nachmodelliert in Smalltalk, um diese ganze Dynamik zu haben. Deswegen, daher kenne ich das halt, dass Eclipse im Endeffekt Smalltalk-Produkt genommen hat. Dann haben sie halt Java. Die haben im Endeffekt Java Bytecode durch Smalltalk generiert. Die haben also alles in Smalltalk gemacht, am Ende nur Java Bytecode rausgepusht. Deswegen war ich überrascht, dass es die JVM jetzt mittlerweile selber kann, aber warum nicht? Ich meine, im Endeffekt, man kann ja noch einen Seitenhieb machen vielleicht, die Java VM basiert auch auf einem Smalltalk VM. So. Nur so. Es ist halt, manche nennen es immer, das ist eine der traurigsten Geschichten der Programmierwelt, dass Sun halt die Ressourcen von Smalltalk weggenommen hat, um in Java zu stecken. Aber gut, das ist halt was man davon hält. Okay.
Ist der Pfeil nach oben, ist das Ausgabe?
Das ist Return. Also wenn du in einer Sprache einen Return machst, das ist halt bei dem halt einfach nur den Pfeil nach oben.
Also so ein klassisches I.O.-Konzept gibt es gar nicht, oder?
Also wenn ich jetzt von Files schreiben...
Sowas wie ein Printf,
weißt. Ja gut,
Sorry, bin ich gerannt, aber...
Also ein klassisches Printf... gibt es nicht, weil du kannst natürlich in deinen Klassen und deinen Instanzen kannst halt sagen, schreib an das Transcript-Fenster, was ich halt am Anfang gezeigt habe. Was viele machen, ist, die haben eine Klasse und diese Klasse kann, es gibt eine Methode, die nennt sich printOn. Kann ich mal vielleicht kurz zeigen. PrintOn. Schauen wir mal nach Implementation von PrintOn. Wir suchen im Endeffekt Objekt. Objekt print on. Hier sieht man das. Der ruft jetzt zum Beispiel hier. Ah, oh, klar. Also print on nimmt halt ein Streamfenster, wie zum Beispiel jetzt das Workspace, und gibt an der Stelle halt einfach nur, setzt den Titel auf self class name, was in dem Falle Objekt wäre. Und schreibt dann Nimmt dann den Titel, schaut, okay, wenn der erste Buchstabe ein, ist es Konsonant in Deutschland oder andersrum? Vokal. wenn das ein Vokal ist, dann macht er halt ein N, ansonsten macht er ein A. Das ist halt nur Pretty Printing für Klassen. Und die Idee hinter den ganzen Leuten ist immer, dass sie halt irgendwelche Klassen nehmen, die schreiben irgendeine Klasse und wenn du überschreibst im Endeffekt dieses Print-On, das ist anscheinend die meist überschriebenste Methode in ganz Smalltalk, weil der halt an allen Stellen halt immer irgendwelche extra Informationen ausgibt, wie zum Beispiel machen wir mal einfach mal so ein Ellipse Morph New in Open. Guck mal, da hat er zum Beispiel überschrieben und gibt er halt dann hier die ID des kleinen Balles hier zurück. Das ist im Endeffekt eigentlich, das ist denn das Print-If, wenn man das vielleicht so sehen kann als Analogie. Ich weiß nicht, ob das so vielleicht passt.
Also ich war von einem Webserver gesprochen, ich muss jetzt irgendwie I.O. auf die Netzwerkkarte machen oder was
ich meinte. Gut, die VM nimmt dir halt alles ab, du hast halt im Endeffekt einen abstrakten TCP-Stream, wie halt in Ruby zum Beispiel, und darauf schreibst halt, also alles ist halt, das sind halt die plattformspezifischen Dinge, die halt unten implementiert sind. Kann ich jetzt nicht unbedingt beantworten, aber ich würde meinen, dass es da irgendwie ein Interface gibt für serielle Schnittstellen oder sonstige Dinge. Also du kannst mit einem USB auf Low-Level immer noch reden. Also es ist möglich, aber wie man hier halt sieht, es ist halt so ein bisschen so ein self-contained Zeug. Du bist halt immer so für dich in deiner Welt und du sprichst halt über definierte Protokolle mit anderen Leuten. Im Endeffekt, also es ist halt für sich im Endeffekt, du hast halt einfach, du ersetzt eigentlich deinen normalen Desktop mit Squeak oder mit Smalltalk oder sowas und dann, das ist halt damit, wo du lebst. Aber es gibt immer Möglichkeiten, das mit USB oder sowas. Es gibt Möglichkeiten, ich könnte vielleicht jetzt.
Das ist ja gar nicht so kompliziert machen. Ich meine, Einleser von der Tastatur, Ausgabe auf dem Bildschirm und sowas.
Was ja, gut, das wird ja alles jetzt, das wird ja jetzt alles schon gehandelt. Also du hast halt die Welt schon in dir drin. Also du bist ja schon drin, du musst eigentlich nur noch. Also, ja gut, du redest jetzt von dieser Sache, dass du jetzt zum Beispiel, du machst eine Excel ausführbare Datei und dann startet der User bei sich zu Hause oder kompiliert es erst und dann startet er erst bei sich zu Hause und dann funktioniert es halt. Smalltalk macht das halt anders in dem Sinne, dass du halt, das normalerweise, ich kenne das so, dass diese Leute, die Smalltalk programmieren, nehmen halt ein frisches Image mit recht wenig Dependencies, wenn es möglich, bauen ihre Applikation oben drauf und geben denen das Image. Und dann hast du halt, keine Ahnung, einen kleinen Ball vielleicht, weil haben die dafür bezahlt und dann hast du einen kleinen Ball.
Dann hast du aber für jede Anwendung ein eigenes Image und die können damit interagieren oder was?
Also so kann man das auch nicht sehen. Das ging jetzt um einen spezifischen Fall. Natürlich kannst du eine ganze, keine Ahnung, machst halt Microsoft Office oder so auf Smalltalk und hast halt genau wie bei Windows halt ein Startmenü irgendwo, zum Beispiel hier. Ich antworte erstmal kurz das mit dem, du kannst Objekte, es gibt dieses sogenannte File-Out. File-Out ist im Endeffekt einfach, du nimmst eine Klasse oder sonstige Dinge und kannst sie in ein Marshalling-Format bringen, das halt von einem anderen Image wieder eingelesen werden kann. So könnte man zum Beispiel ein Programm ausgeben. Was öfter vorkommt, ist, dass man Monticello nimmt. Monticello ist der die Revisionskontrollsysteme von Smalltalk. Und da kannst du halt deine ganzen Klassen oder deine ganzen, also stell dir vor, man hat nicht nur neue Klassen, sondern man ändert auch bestehende Klassen, macht zum Beispiel neue Funktionen in String-Klasse rein oder sonstige Dinge. Das kannst du halt alles zusammengruppieren. Kannst hier auf Package drücken. Da plus Package. Und kannst es dann im Endeffekt jemand anderen geben und da kannst du aber sich wieder reinziehen. So können wir das machen. Aber ich sage nur, normalerweise ist es so, dass du halt das ganze Image bekommst. Es ist halt nur nicht normalerweise so gesehen, dass du es so machst. Also du, wie gesagt, du kannst es machen, für, wenn du teilen möchtest mit jemandem, aber im Endeffekt, Smalltalk ist halt dafür designed, dass du halt in dem Image auch deine Applikation schreibst. Du schreibst, okay, jetzt müssen wir davon reden, Squeak hat das, macht das so. Es gibt auch kommerzielle Smalltalks, die zum Beispiel nicht dieses Clicky-Bunty-Interface haben, sondern wirklich versuchen, nativ auszusehen, wie halt andere Applikationen. Also im Hintergrund hast du immer noch einen Smalltalk vor allem laufen, aber die Möglichkeit besteht definitiv, dass du auch eine richtige Applikation schreibst, die halt auch so aussieht wie zum Beispiel Windows. Ja?
Kann ich zwei Images mergen? Also die Objekte rüber mergen, dann quasi ein Image machen, und dann beide Objekte, also die Objekte aus beiden Images leben?
Ja gut, wie, er kommt darauf an, wie krass du das jetzt meinst. Also. Ja.
Muss ich zwei Smalltalk, wirst du schon Machines laufen lassen und die zwei Applikationen sind abgeschottet voneinander? Oder kann ich eine starten und dann irgendwie beide Images drin laufen?
Normalerweise hätte Jarby das dann mit Monticello gemacht, hätte diese Change-Sets generiert, hat gesagt, das ist meine Applikation. Die hätte dir dann gegeben, die kannst du bei dir reinziehen oder du kannst sie bei meinem Image, was ich dir gegeben habe, reinziehen oder umgekehrt. Du kannst in dem Fall schon mergen, du kannst halt einfach nur die Sachen reinziehen. Natürlich, Monticello ist halt ein Revisionskontrollsystem, das heißt, wenn du irgendwie Konflikte hast, musst du die halt selber fixen. Das, da wirst du nicht drum rumkommen, weil einfach, das ist einfach so. Ja, Tobi? Es gibt anscheinend Obfuscator, die das halt hässlicher machen, aber im Endeffekt, ich kann es ganz kurz zeigen, gehen wir mal kurz in den System Browser rein. Nehmen wir mal was ein bisschen fancyeres hier. Okay, so fancy vielleicht nicht. String.
Also aus einer klassischen Sicht würde man sagen, es ist ja in der Sprache.
Es ist halt intermediate wie Java. Schreibt halt Bytecode, der halt auf der VM läuft. Ja. Plus zusätzlich, du hast den Source Code, der wird sowieso irgendwo immer gespeichert. Also alles, was du jetzt zum Beispiel in einem Workspace schreibst und speicherst, ist eh da. Also du musst es nicht explizit irgendwie committen, sondern es ist im Endeffekt da. Du hast ein eingebautes Backup-System, kann man so sagen. Wie viele Levels es nach hinten geht, weiß ich nicht. Deswegen gibt es ja normalerweise Monticello. Für mich aber nicht. das spezifizierst du nicht, weil das ist einfach so gegeben. Also du genau, also du hast im Endeffekt eine Klasse, die heißt halt Web in dem Fall, dann hast du halt eine Test-Klasse, die Test-Web heißt und der Test-Runner weiß, okay, wenn ich eine Test-Web-Klasse habe und eine Web-Klasse habe, dann gehe ich in die Test-Web-Klasse rein und führe alle die Methoden aus, die mit Test starten. Das ist die Konvention, wie sie auch, wie sie bei XUnit generell einfach ist. Jetzt wollte ich kurz mal vielleicht zeigen, wie man den Code Marsh, ne, die kombinieren, genau. Jetzt haben wir mal hier vielleicht, nehmen wir mal irgendwas, was ein bisschen fancy ist. Okay, also hier haben wir jetzt den ganz normalen Source Code von dieser Draw-On-Methode für die Klasse ImageMorph. Jetzt gibt es halt hier Möglichkeiten, den Source, wie wir halt gerade sehen, den Bytecode zu sehen. So sieht es im Endeffekt auf der VM aus. Und daraus kannst du im Endeffekt auch den Decompile ziehen, der dann einfach nur im Endeffekt so aussieht. Also was halt die Variablennamen haben, sind halt jetzt nicht mehr so hübsch wie vorher. Am mehr ist da auch nicht. Aber es gibt halt Obfuscator. Du kannst natürlich im Endeffekt immer deine Methoden irgendwie sehr merkwürdig nennen und versuchen, das irgendwie so ein bisschen komisch zu klammern. Also es gibt schon Möglichkeiten, aber normalerweise die Idee, also man muss vielleicht sehen, dass Smalltalk wurde am Anfang wurde für K Kinder designt, dass die halt die Möglichkeit haben, alles zu untersuchen, was möglich ist. Das ist einer von diesen Design-Goals, die sie hatten. Deswegen war das halt für die auch essentiell, dass es halt möglich ist, immer zu schauen, wie sieht der Source-Code aus? Wie funktioniert das? Obwohl auf der anderen Seite natürlich in der objektorientierten Welt ist, es interessiert mich überhaupt nicht, wie Draw-On funktioniert. Hauptsache, es macht, was ich will. Deswegen ist Smalltalk ja auch ein Teil von dem OLPC-Projekt, dem One Laptop per Child, damit die Kinder gucken können, wie das alles funktioniert und dann super große Hacker werden können.
Ich finde es ein super Stichwort, dieses One Laptop per Child Ding. Das ist ja schon ziemlich schmal richtig, damit sie das mit dem Preis kriegen.
Ja.
Und dann schaut man noch so eine Squeak vor allem drauf und weiß nicht, ich habe das Ding mal angeguckt und ich fand es halt sehr, sehr lahm, das Ganze. Wie sieht es eigentlich aus, um die mal ein paar Romantik zu kriegen? Weil aus meiner Sicht ist es einer der Gründe, warum das kein Mensch macht.
Also, das ist halt das Problem, welchen Benchmark glaubst du? Also, wenn es jetzt um Squeak geht, kann ich schon sehen, dass es jetzt nicht unbedingt das Killer-Projekt ist, weil es hat im Endeffekt nur 10 Jahre. Und das ist echt, bei Smalltalk ist es nur, weil die andere Implementierungen haben echt 20 Jahre oder so Zeit gebraucht, bis sie halt irgendwie so im Level waren, was halt ziemlich schnell ist. Wenn man so kommerzielle Händler sich anschaut, die sind anscheinend laut denen auf C-Sharp-Niveau. Musst du nicht.
Weil dadurch, dass alles dynamisch ist, wird ja, also soweit ich das sehe, weiß ich, kann ich korrigieren, das wird alles zur Laufzeit entschieden, richtig?
Ja.
Es gibt keine Compile-Zeit
eigentlich. Ja, das ist halt das Late-Binding. Das ist
Syntaxprüfung und das war's.
Ja gut, du hast halt wie gesagt diesen Bytecode, der halt, es ist wie Java, es ist wie C-Sharp, du hast halt Bytecode im Ende. Ja gut, wo steckt
nur? Der macht ja irgendwas, ne, oder?
Wie bitte?
Dieser Bytecode-Compiler,
ja.
Also
der, also zum Beispiel, was man sehen kann, also nehmen wir mal das Beispiel, ein Integer. Wissen wir alle, wenn wir 7 angucken, 7 ist normalerweise ein ganz normaler Integer. Wie man auch hier sieht, ist ein Smalltalk-Integer. Hat also die ganzen Optimierungen, die ein normaler Integer auf einem 32-Bit-System zum Beispiel hat. Wenn wir jetzt aber höher gehen auf, was ist denn, 7 Factorial vielleicht? Dann sind wir auch bei Smalltalk-Integer machen, vielleicht 12 Factorial? 70? Was? Large positive integer. Und das ist jetzt hoch in die Big Num Library oder wie sie halt in Sprachen Big Num Library wäre.
Hat er die in der Ausgabe? Außen oder oben in der Titelzeile?
Ich könnte jetzt ein Print. Also ich könnte jetzt hier sagen, print it. Und zeigt er die halt an. Das ist das, was ich.
Vorher hat es von selber Ausgabe. Jetzt plötzlich.
Also, das ist, wenn ich halt so schnell mit meinen Shortcuts bin. Nein, also normalerweise kannst du da entweder ein Ctrl-I, das ist diese Inspect, wo du halt reingehen kannst, ne? Wie sieht denn das aus hier mit den ganzen... Wie bitte? Das sind... Ich weiß es nicht, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht.
Vielleicht die Bytes aus denen, der das
zusammensetzt, oder? Ja, klingt, meine ich, unwahrscheinlich, ne? Ja. Doch, in dem Fall schon, weil wenn du einen Integer hast, dann geht er anscheinend so weit durch, dass es ganz normal wie ein Integer auf der Plattform gehandelt wird. Und nicht wie ein Objekt.
Naja, was macht er, wenn ich dann irgendwann später an die Klasse Integer noch eine Methode ranhänge und die macht dann plus irgendwie aus plus irgendwas anderes?
Ja, dann geht er halt automatisch hoch in das Höhere. Also, ja gut, wenn, ja klar, wenn du,
genau.
Ja. Natürlich, klar.
Das ist halt die Frage, wie groß das Verhältnis zwischen Änderungen und Anwendungen ist. Wenn du das Zeug genauso oft änderst, wie es anwendest, bist du mit dem Interpreter besser dran. Und wenn du das Zeug dann irgendwann ein paar Milliarden mal durchlaufen lässt, wenn es mal tut, dann bist du mit dem Compiler besser dran. Gibt es den Compiler so richtig?
Also ich, Das Problem ist halt, man glaubt ja nicht, was man nicht sieht oder so, ne? Also es gibt anscheinend, wenn man die richtigen Newsgroups liest, dann gibt es Smalltalk-Compiler, die anscheinend, ja, the bee's knees, also total kick-ass sind. Nur die sind halt kommerziell oder sind noch nicht released und kann man jetzt nicht unbedingt glauben. Das ist halt das Problem.
Es ist, wie gesagt, warum hat sich Smalltalk nicht durchgesetzt?
Ja gut, Blub-Paradox. Also, ich stelle jetzt eine vage Theorie auf. Die ist vielleicht nicht so vage, weil die ist schon woanders aufgestellt worden. Aber Smalltalk ist halt mit Metaprogrammierung und sowas. Du bist halt ziemlich frei in deinen Möglichkeiten, weil, wie gesagt, du hast keine Syntax oder recht wenig Syntax. Wenn man vielleicht als Beispiel Smalltalk und Lisp, meiner Meinung nach, nehmen sie nicht viel. Und Lisp hat sich auch nicht durchgesetzt. Und warum hat Lisp nicht sich durchgesetzt? Weil Lisp ja anscheinend, wenn du Lisp-Jünger fragst, einfach zu kräftig, zu mächtig ist. Weil wenn du halt schaust, so ein C-Sharp-Programmierer, der kann sich halt in seinem Käfig bewegen, so stark. Aber so ein Lisp-Mensch, der kann halt so, wie, von oben bis unten, das ist halt, du bist nicht eingesperrt, du bist ziemlich frei, du kannst ja machen, was du willst. Du kannst ja eine neue Sprache in der Sprache machen.
Wie gesagt, Plus hat sich deswegen durchgesetzt, weil man die C-Programmierer versprochen hat, dass ihre Programme weiterlaufen. Ganz einfach.
Ich meine, ich kann das nur mit einer Gegenfrage beantworten. Warum hat sich Lisp nicht durchgesetzt? Ja, Python ist aber auch nicht so mächtig. Einfach nur alleine durch den Fakt, dass Python in C implementiert ist. Auf jeden Fall das, was Leute halt nutzen.
Es gibt einen Python-Interpreter, von dem der Low-Level in C ist. Ja, der C-Python, der... Es gibt vier Python-Implementierungen, von denen ist eine in C geschrieben.
Ja, ja gut, ich meine, ich kann auch 10 Ruby-Implementierungen nennen, aber die sind ja alle nicht auf demselben Level wie Python 2.5. Oh. Okay. Ja?
Und zwar zu Lisp gab es ja die Lisp-Maschinen, die den Code direkt auf Maschine eben aufnehmen.
Ja.
Gibt es sowas für Smalltalk oder gab es sowas für Smalltalk?
Nee, nicht, dass ich wüsste, ne. Also es gab damals mal anscheinend ein Projekt von Alan Kay, der Smalltalk gebaut hat, wie auch immer. Und er wollte anscheinend mal eine Hardware bauen, die halt nativ Smalltalk laufen lässt. Und das sollte dann anscheinend so ein, nannte sich Dynabook und war halt ja so ein bisschen so für Kinder halt gemacht, dass man da halt ein bisschen rumspielen kann. Aber es ist, glaube ich, so ein Vaporware-Hardware-Projekt gewesen, also mir ist keins bewusst, aber wenn jemand anders was weiß, dann... Ja gut, du musst halt...
Nicht, dass da jetzt Sachen drin sind, die man, ja, im Prinzip eigentlich nur Software, nicht in Hardware gibt.
Alles, was in Software ist, kann schon Hardware. Ja, man ist halt sehr einfach, man ist ja auch verkehrt. Das heißt, dass man schon Microphone interpretiert, dann sieht es von außen die Hardware aus und in Wirklichkeit durch Software.
Also ich kenne nichts, ne? Ja, ich weiß nicht, was ich noch vielleicht so zeigen könnte. Ja gut, das ist dann geht es ja von Smalltalk aus weg, dann gehen wir halt zu E-Toys. E-Toys ist so ein kleines Spielzeug, was halt, oder nicht Spielzeug, es ist halt so eine Lernwiese für Leute oder für Kinder, die halt, wo du halt schnell irgendwas skripten kannst. Das können wir machen. Gehen wir mal kurz hier auf Objekte, New Move. Ja? Also, Ich würde sagen, es besetzt halt dieselbe Nische wie Sprachen wie Haskell. Einfach nur, weil die halt sehr puristisch sind. Weil, ich meine, Smalltalk ist im Endeffekt die objektorientierte Sprache. Es gibt noch oben drüber vielleicht noch eine, die heißt Self, die noch krasser ist. Aber es sind im Endeffekt die puristischen Sprachen, die halt nicht diese Multiparadigmen reinziehen, versuchen so brauchbar wie möglich zu sein, sondern einfach nur, wir ziehen ein Konzept konsequent durch.
Deswegen hast du gemeint, das fällt im gleichen Lisp, das ist auch der einzige Grund, halt Purismus.
Ja gut, Lisp, wenn man jetzt Common Lisp, ist ja auch so ein bisschen Multiparadigmen. Also wenn du jetzt natürlich Scheme nimmst, dann ist es schon wieder ein bisschen was anderes. Aber ich würde eher so Haskell ist ja funktional durch und durch. Ich meine, die hatten ja irgendwie 10 Jahre lang gar keine Möglichkeit, irgendwas zu auszudrucken auf dem Terminal, weil sie halt nicht mit der Außenwelt sprechen konnten, weil sie halt funktional waren. Und funktional heißt halt, du kannst nicht mit der Außenwelt reden. Deswegen, das ist halt die Nische, die es besetzt. Und manche Leute lieben es anscheinend. Also ich finde es, wie gesagt, lustig. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich finde es lustig. Genauso wie ich Lisp lustig finde. Ich weiß nicht, ob es jetzt so Daily Usage ist. Okay, dann machen wir mal ein Bild. Bevor ich hier gar nichts mache. Oui. Oh. Der Nippel ist. Das ist jetzt natürlich, geht es außerhalb der Smalltalk-Welt. Es geht jetzt um dieses E-Toys. Und E-Toys ist halt dieses Spielzeug, was jetzt auch in diesem OLPC drin ist, damit Leute halt ein bisschen rumdaddeln können mit ihrem Rechner. Ich versuche jetzt gerade ein Auto zu malen. Es fehlen noch die Reifen, deswegen wisst ihr es noch nicht, aber gleich. Ja, das ist, sollte noch nicht so, aber. Ja, es. Moment. Das ist auch schon nicht schlecht, oder? Okay, vielleicht nicht. Ja. Egal, es ist ein Auto für mich. Es reicht mir, wenn das so ist. Keep. Also, jetzt habe ich hier ein Objekt. Natürlich. Wir gucken doch immer von oben. Es hat halt ein bisschen Drehgang nach links. Jetzt müssen wir dieses. Ich suche kurz dieses. So, okay. So? So. Oui. Toll. Das ist halt, wie gesagt, das ist für Kinder. Die können halt irgendwie ein bisschen rumspielen, können halt so fahren. Jetzt können sie natürlich noch cooler sein und.
Was ist da auf Deutsch?
Smalltalk?
Ja, dass da jetzt halt nicht Turn Left oder sowas steht, sondern links rum
sein. Weiß ich nicht. Gibt es auf Deutsch? Also anscheinend gibt es auf Deutsch. Also vielleicht muss man einfach nur die Locale setzen, dann geht's. Jetzt brauche ich hier gerade so ein
Hund, Katze, Maus.
Nee, das ist ein Lenkrad. So. Ui, so, jetzt kann ich damit rumspielen. Also wenn das nicht lustig ist, dann weiß ich auch nicht. Ihr könnt das jetzt für den Preis für 19,99 Euro kaufen. Also es gibt da, also wenn ihr vielleicht, kennt ihr vielleicht das Projekt Scratch, es ist von MIT, es ist basiert auch auf Smalltalk, aber auf der 2.8er Version von Scratch. ist. Ja, im Endeffekt ist eigentlich nur, das ist halt dieses E-Toys genommen und dann vielleicht nochmal ein bisschen aufgepeppert und dann halt wirklich nur darauf den Fokus gesetzt. Es gibt eine ganze Community darum, wie YouTube, nur Leute, die nicht Kommentare schreiben können, weil sie jung sind, was eigentlich positiv ist vielleicht. Und die machen dann richtig geile Spiele, also das ist schon nicht schlecht. Also und ich habe leider kein Netz. Und es ist, und Scratch ist leider Windows, also das hab ich habe leider meinen Windows-Rechner nicht dabei. Aber man kann halt sehen, dass man damit kann man halt schon ein bisschen Spaß haben, wenn man ein kleines Kind ist. Oder ein größeres Kind. Weiß nicht, ich finde es lustig. Also dieses ganze System ist in Smalltalk geschrieben, aber die haben halt dieses Interface für Kinder. Du kannst einfach nur Sketch Turn By, du kannst natürlich auch K nennen, damit das einfacher zu verstehen ist. Und da gibt es auch den Kritikpunkt halt an dem Squeak, dass Leute halt sagen, dass es sieht. Ihr müsst wissen, dass das Image, was ich hier habe, das ist schon das Serious Developer, ne, Fortune 500 Company Image. Wenn man sich das normale Image ranzieht, was auf der Squeak-Webseite liegt, dann wirst du erstmal überrumpelt von den ganzen Farben, die da kommen. Weil es sieht echt traurig, also nicht traurig, sondern eher zu happy-mäßig aus. Deswegen wird es halt nicht ernst genommen, was vielleicht auch ein Punkt ist. Weil wenn du da auf der Arbeit sitzt und dann spielst du da mit so einem Ding rum. Könnte man machen, man könnte so einen Heber machen, aber ja. Ja, wüsste jetzt aber nicht, wie das geht, aber. Ja, dieses Crack, Crack, stimmt, ja. So, machen wir vielleicht einen zweiten. Ich mache jetzt einen Hack hier, also deswegen nichts denken. Ja, das ist zu viel. Okay, das ist nicht ganz gelungen, aber. Hui! Also, der Hebel, der ist jetzt nicht da, aber den habe ich halt in der Maus in der Hand. Also, hui, kannst halt. Ja. Auf jeden Fall, das ist ein Spaß und Spielerei, keine Ahnung. Das sollte im Endeffekt, ich wollte jetzt eigentlich das hier festmachen, dass es denn da so zählt, aber ich müsste dann da dieses. Die X, Y oder die Y-Koordinaten müsste ich halt abziehen, genau. Von der Position, von dem anderen Ding. Das ist mir jetzt zu fancy. Ja. Wenn noch Fragen wären zu dem Auto oder sonstigen. Ansonsten. Ist es rot. Das kann ich jetzt sagen. Mehr kann ich auch nicht gewissen. Ja, gut. Ja. Ja gut, vernünftig, du kannst halt wie hier ein bisschen mit Objekten rumfummeln, es ist halt in JavaScript implementiert, vernünftig, was willst du da vernünftiges machen, also es ist halt erstmal JavaScript, was halt ziemlich momentan ziemlich langsam ist und dann ist da oben drauf so ein ganzes Interface gemalt, das ist genau wie wenn du einen Editor im Browser hast, das ist momentan einfach noch nicht nutzbar. Okay. Das war's von mir, glaube ich. Außer es sind noch irgendwelche.
Also, möglicherweise, keine Ahnung, aber was mir jetzt unklar ist nach dem Vortrag.
Ja.
Angenommen, ich würde mir jetzt Squeak installieren.
Mhm.
Was wäre der konkrete Nutzen?
Also
jetzt im Programmiersinne, was könnte ich damit jetzt besser programmieren als in Perl?
Also im Endeffekt, du kannst jemanden jetzt ja nicht du kannst jetzt nicht sagen, du kannst jetzt damit das machen, weil im Prinzip diese blöde Turing-Fallacy, dass du alles mit allem machen kannst. Smalltalk macht halt einige Dinge einfacher, besonders interaktives oder iteratives Development, weil halt eben wir einfach, du sitzt halt im Image, kannst halt live Objekte fummeln. Vielleicht kann ich jetzt als Abschluss, wenn noch was ist, ansonsten kann ich als Abschluss mal zeigen, dass es ist wirklich alles live, was wir hier haben. Du sitzt, wie als wenn du Root wärst auf einer Maschine. Und ich habe gesagt, das Objekt ist halt das Master, die Masterklasse und Masterobjekt. Wenn ich das jetzt auf Nil setze, dann kackt mir die ganze VM ab. So, das war's, würde ich sagen. Besser. Schneller. Okay.